Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 24. Oktober auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Strahlendes Fukushima. Greenpeace kritisiert die offiziellen Radioaktivitätsmessungen der japanischen Regierung. Erneuerbare Energiezukunft Schweiz. Wie wirksam sind die Massnahmen des Bundes? Und wie jeden Tag im Rabe Info im Moment, Gemeinderats- und Stadtpräsidentschaftskandidaten auf dem Prüfstand, heute Beat Schori von der SVP. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Die GBIA-Fraktion verlangt vom Berner Gemeinderat, gegen die Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung vorzugehen. In ihrem dringlichen Vorstoß fordern sie, dass der Gemeinderat rechtliche Schritte gegen den Berner Club Mad Wall Street einleitet. Dies, weil Mad Wall Street auf seiner Homepage schreibt, dass Menschen im Rollstuhl an stark frequentierten Tagen aus Sicherheitsgründen nicht eingelassen werden. Die GBIA-Fraktion wertet dieses Verbot als Verstoß gegen das Behindertengleichstellungsgesetz und fordert Maßnahmen. Ob das Mad Wall Street mit dem Eintrittsverbot tatsächlich gegen das Gleichstellungsgesetz verstößt, ist in Juristenkreisen jedoch umstritten. Caroline Hess-Klein, Juristin und Leiterin der Berner Fachstelle Egalité Handicap, sagte gegenüber Radio Rabe, aus Sicherheitsgründen sei sehr viel erlaubt. Viele würden das Verbot damit rechtfertigen, dass es sich nicht gegen die Menschen, sondern gegen ihre Transportmittel richte. Somit müsste man in jedem Einzelfall vor Ort überprüfen, ob Rollstühle in heiklen Fällen tatsächlich die Sicherheit der Gäste gefährden würden, so Caroline Hess-Klein. Heute vor 25 Jahren wurde die Berner Reitschule besetzt. Seither ist und bleibt sie vor allem in Wahljahren eine gern gesehene Projektionsfläche. So erstaunt es wenig, dass auch an ihrem Geburtstag das Hickhack um den Leistungsvertrag weitergeht. Die Stadträtliche Kulturkommission hatte dem überarbeiteten Vertrag zugestimmt, weil das Sicherheitskonzept und die Zusammenarbeit mit der Polizei verbessert worden sei. Das hat nach den jüngsten Vorfällen im bürgerlichen Lager erneut heftige Kritik ausgelöst. BDP und CVP kündigten in einer Mitteilung an, sie würden den Leistungsvertrag im Stadtrat erneut ablehnen. Der Leistungsvertrag für die nächsten 2 Jahre wird wohl trotzdem durchkommen. Daniel Klauser, Präsident der GFL-EVP-Fraktion, meinte gegenüber dem Bund, seine Fraktion werde den Vertrag unterstützen. Die Reitschule könne nicht für die Sicherheit auf der ganzen Schützenmatte verantwortlich gemacht werden. Die Stadt Zürcher Espe unterstützt das Referendum gegen die Verschärfungen im Asylgesetz. Nach der Jungpartei Juso stellt sich auch die Zürcher Espe gegen ihre Mutterpartei, wie Radio DRS berichtet. Die Espe Schweiz sprach sich stets gegen das Referendum aus, weil sie es für chancenlos hält. Vor allem aber will sie wohl ihre eigene Bundesrätin, Justizministerin Simonetta Sommaruga, nicht in Bedrängnis bringen. Die Stadt Zürcher Espe hingegen erhofft sich nun, dass weitere Espe-Sektionen mitziehen. Am 1. Dezember entscheidet die Espe-Delegiertenversammlung über das Referendum gegen die Verschärfungen im Asylgesetz. Gestern gingen in der ungarischen Hauptstadt Budapest zehntausende Menschen auf die Straße. Anlass war der Jahrestag vom Ungarnaufstand im Jahre 1956, dem Beginn vom antisowjetischen Widerstand. Nach unterschiedlichen Angaben demonstrierten zwischen 50 und 100.000 Oppositionelle in Budapest geeint gegen die Regierung vom rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Mobilisiert hatte unter anderem die Bewegung Milla, kurz für 1 Million für die Pressefreiheit, die sich im Internet formiert hatte. Unter den Oppositionellen mischte sich auch der beliebte frühere Ministerpräsident Gordon Boinay. Boinay wird als ernstzunehmender Konkurrent vom amtierenden Regierungschef Viktor Orban gehandelt an den Wahlen von 2014. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag hat es weiterhin Hochnebel, am Nachmittag sollte er sich aber auflösen. In den Bergen ist es den ganzen Tag sonnig bei 14 Grad. Der Freitag beginnt bewölkt, am Nachmittag fängt es dann an zu regnen bei um 11 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Das Gebiet rund um Fukushima ist offenbar stärker verstrahlt, als die japanischen Behörden vorgeben. Atomexperten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben nahe den offiziellen Messstationen eigene Messungen durchgeführt. Und sie sind dabei auf sehr viel höhere Radioaktivitätswerte gestoßen. Wilma Rall weiß mehr.
Eine Woche lang war Florian Kasser, Atomexperte von Greenpeace Schweiz, mit einer 15-köpfigen internationalen Expertengruppe unterwegs. Unter anderem waren sie auch in Fukushima City, 60 Kilometer von der Atomruine entfernt. In Fukushima City, einer Stadt mit rund 300.000 Bewohnenden, hat das Expertenteam 40 offizielle Strahlenmessstationen überprüft und hat dabei Erstaunliches festgestellt.
Diese Messstationen wurden auf dekontaminiertem Boden aufgestellt. Das sind zum Teil nur wenige Quadratmeter, wo der Boden abgetragen wurde. Und wenn man sich nur ein paar Schritte weiter davon entfernt, dann steigen wieder die Radioaktivitätswerte. Das heißt, diese Messstationen geben nicht das richtige Bild der Strahlensituation in Fukushima.
An radioaktiven Hotspots in Fukushima City seien die Werte um ein Hundertfaches höher als die von den japanischen Behörden angegebenen Strahlungswerte. Das machte Greenpeace gestern in Japan publik und verlangte von der Regierung, die Bevölkerung offen zu informieren, damit sie sich besser schützen kann. Denn die Krux an der Radioaktivität sei ja gerade, dass sie nicht mit der Zeit einfach verschwinde, so Florian Kasser.
Behörden gehen so vor, sie tragen die oberste Schicht des Bodens ab. Das hat, wo es gemacht wird, eine kleine Wirkung. Wir haben verschiedene Messungen verglichen und es zeigt tatsächlich Wirkung. Aber es ist unmöglich, den ganzen Boden in dieser Region abzutragen. Das ist eine Arbeit, die einfach nicht machbar ist.
Auf betonierten Plätzen und Straßen in Fukushima City sei die Radioaktivität häufig sehr viel geringer. Besonders groß hingegen sei die Gefahr in Grünanlagen, Parks und auch das Wasser weise sehr hohe Strahlungswerte auf. Der Großteil der Bevölkerung aber sei darüber offenbar nicht aufgeklärt worden, so Florian Kasser.
Wir haben an verschiedenen Orten die Leute selber beobachtet und zum Beispiel auch Kinder. Ich habe selbst Kinder gesehen, die direkt in einem solchen Abwasserkanal spielen. Und das heißt für mich, sie wissen nicht, dass dort eine Gefahr liegt, also bei diesem Hotspot.
Laut Florian Kasser behauptet die Regierung stets, sie habe das Problem im Griff und das Risiko für die Bevölkerung halte sich in Grenzen. Dass dem nicht so sein kann, sei auch vielen Japanerinnen und Japanern bewusst. Aber
ich habe auch festgestellt, dass das Thema fast tabuisiert wird. Also die Leute bekommen so viele widersprüchliche Informationen von den Behörden, von Organisationen, von der Medizin, dass sie jetzt gar nicht so viel über dieses Thema sprechen wollen. Sie sagen halt, ja, mit dem müssen wir halt so leben.
Auch bezüglich den getroffenen Maßnahmen stellt Greenpeace der japanischen Regierung ein schlechtes Zeugnis aus.
Die Dekontaminierungsmaßnahmen bringen teilweise schon einen Nutzen. Es wird einfach im Moment am falschen Ort gemacht. Es wird zum Teil auf dem Land, also wo in Gebieten, die eigentlich evakuiert wurden sind, das wird dort gemacht und das nutzt nicht viel, weil dort im Moment niemand mehr wohnt. Das müsste prioritär in der Stadt, also der Aufwand, die Ressourcen müssten auf Fukushima City konzentriert werden.
Greenpeace fordert von der japanischen Regierung also zwei Sachen. Erstens, mehr Geld und Ressourcen bereitzustellen, um die Säuberung in Fukushima City voranzutreiben. Und zweitens, offener über die Risiken in den radioaktiv verseuchten Gebieten zu informieren.
95,6. Rabe Info.
5400 Gigawattstunden mehr oder das Zehnfache von heute soll in der Schweiz bis 2030 durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Damit das möglich wird, müssen staatliche Fördermaßnahmen wirksam und effizient eingesetzt werden. Gestern hat das Bundesamt für Energie einen Bericht veröffentlicht, der die schon laufenden Maßnahmen unter die Lupe genommen hat. David Walker von Interface Politik Studien Forschung Beratung Luzern war an diesem Bericht beteiligt. Leonie Marti hat ihn gefragt, ob das hochgesteckte Produktionsziel für 2030 realistisch ist.
Dieses Produktionsziel der 5400 Gigawattstunden ist eine Vorgabe, die die Politik, also das Parlament, ins Energiegesetz geschrieben hat. Ob dieses Ziel erreicht werden wird, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Wir sind in unserer Studie zum Schluss gekommen, dass mit dieser Ausgestaltung der KEF, mit den gegenwärtig geltenden Gestehungskosten und mit einem Zuschlag von 0,9 Rappen pro Kilowattstunden auf Übertragung von Hochspannung dieses Produktionsziel erreichbar ist.
Das Produktionsziel bleibt aber stark abhängig von den Marktpreisen für Strom und den Produktionskosten für erneuerbare Energien. Seit 2009 ist die kostendeckende Einspeisevergütung, kurz KEF, in Kraft. Mit dieser Förderungsmaßnahme werden Anlagebetreibende unterstützt, indem die Differenz zwischen Produktionskosten und dem Marktpreis für erneuerbare Energien beglichen wird. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 103 Millionen in die erneuerbaren Energien gesteckt und damit 505 Gigawattstunden Strom produziert. David Walker von Interface.
Wir schlagen vor, dass der Gesamtdeckel aufgehoben wird. Das heißt, dass Anlagen, die aus Biomasse Strom produzieren oder aus Windkraft oder Kleinwasserkraft, dass dort der Deckel aufgehoben wird, aber dass der Deckel bei der Photovoltaik beibehalten wird, um mit einer fixen Fördersumme pro Jahr oder mit einem fixen Kontingent an Strommenge, die jedes Jahr unterstützt werden soll.
Der Strom aus erneuerbaren Energien stammte 2010 zu rund 50% aus Kleinwasserkraft, 40% aus Biomasse. Der restliche Teil wurde durch übrige Technologien wie die Photovoltaik produziert. Die Photovoltaik ist nach wie vor die teuerste Quelle erneuerbarer Energie, doch sie erlebte große Preissenkungen. Um der Kostenexplosion entgegenzuwirken, empfiehlt das Evaluationsteam, ein Förderungslimit für die Photovoltaik beizubehalten.
Das gibt der Politik respektive der Behörden die Möglichkeit, die Kosten im Griff zu halten. Das haben wir vor allem aus fiskalpolitischen Gründen so empfohlen, dass bei der Photovoltaik nicht die Kosten aus dem Ruder laufen.
Zu hohe Kosten entstehen laut dem Evaluationsteam bei der Verteilung der Gelder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Kosten zu verringern, so David Walker.
Der wichtigste Ansatz ist wahrscheinlich, dass in diesem System der KEF gegenseitige Abhängigkeiten von verschiedenen Akteuren reduziert werden. Also wir haben ein System von diversen Akteuren und das führt einfach zu hohen Transaktionskosten zwischen diesen Akteuren. Und wenn man die Zahl dieser Akteure reduziert oder Aufgaben anders verteilt, besteht die Möglichkeit, diese Vollzugskosten zu reduzieren.
Eine weitere Möglichkeit, den administrativen Aufwand und damit die Vollzugskosten zu reduzieren, betrifft kleinere Anlagen.
Vorschläge stehen im Raum, dass zum Beispiel ganz kleine Photovoltaikanlagen nicht mehr über diese Einspeisevergütung gefördert werden sollen, sondern mittels eines Investitionsbeitrags, dass sie vielleicht in erster Linie bei der Bewilligung, sondern dann später bei der Produktion viel weniger Vollzugskosten verursacht werden.
So David Walker von Interface Politik Studien Forschung Beratung Luzern.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zum letzten Beitrag und einmal mehr beschäftigen uns die anstehenden Gemeindewahlen. Nämlich am 25. November wählt die Stadt Bern eine neue Regierung, den Gemeinderat. Das Rabe Info will wissen, wer sind die 14 Kandidierenden für die 5 Plätze im Gemeinderat? Für welche Politik stehen sie ein? Was sind ihre Visionen? Das Rabe Info hat einen Fragekatalog aufgestellt und den Kandidierenden jeweils die gleichen Fragen gestellt. Täglich hören sie die Antworten von einem Kandidat oder von einer Kandidatin. Heute ist es Beat Schori. Im Moment führt er die Berner Geschäftsstelle einer Krankenkasse. Für die SVP war er erst Stadtrat, danach Grossrat. Schon zweimal stieg er ins Rennen um einen Sitz im Gemeinderat, allerdings erfolglos. Jetzt will er es noch einmal wissen. Er will sowohl Gemeinderat als auch Stadtpräsident werden. Ich befragte Beat Schori zur Zukunft von Bern. Zusammengewachsen sind sie ja schon. Wann wird Bern nun endlich mit den Nachbarsgemeinden fusionieren?
Also zuerst muss Bern, also die Stadt Bern, mal schauen, dass sie eine begehrte Braut wird. Und das kann man sicher, indem man Arbeitsplätze schafft, schöne Wohngebiete erschließt und dann mit der Zeit die Steuern senkt. Und dann werden wir interessant für eine Hochzeit mit den Gemeinden um Bern. Ich bin der Auffassung, dass wir das nicht erzwingen sollten. Wir sollten uns dem so aufstellen, dass sie gerne zu uns kommen.
Visionen für den Verkehr, Gratistram einführen, mehr Veloparkplätze und den Bahnhofsplatz definitiv autofrei machen oder lieber mehr Gratisparkplätze für Autos schaffen und dafür die Einbahnstraßen abschaffen?
Ich bin der Auffassung, dass wir die Quartiere beruhigen können, die Durchgangsstraßen so gestalten sollten, damit der Durchgangsverkehr flüssig ist. Bezüglich Parkplätze kann man die Kurzparkplätze vielleicht ein wenig vergünstigen zulasten der Langzeitparkings, damit wir Leute haben, die nach Bern kommen und nicht mitteilen müssen, sie verbrauchen ein Vermögen für die Parkplätze. Aber man kann durchaus auch das tun für die Velos, also da bin ich relativ offen.
Was halten Sie davon, in Bern Wolkenkratzer à la Manhattan zu bauen?
Ja gut, wir haben ja schon ein Quartier mit fast Wolkenkratzer. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Wohnform, die heute begehrt ist. Von dem her sollten wir auf einem vernünftigen Niveau bleiben, wo es auch schön ist zu wohnen, wo Familien mit Kindern gerne hinkommen.
Energiezukunft der Stadt. Die EWB bezieht heute immer noch mehrheitlich Atomstrom. Wie soll dieser ersetzt werden? Windkraftwerke auf der Großen Schanze, Biogasanlagen unter den öffentlichen Toiletten, Strom sparen, indem Trams und Busse in Zukunft wieder von Pferden gezogen werden? Oder?
Ja, das Rad können wir ja nicht zurückdrehen. Wir sind ja ein wenig selber schuld, wenn wir immer mehr Energie verbraucht haben in den letzten Jahren. Mit der Energie muss man vernünftig umgehen, das ist klar. Möglichst Apparaten kaufen, die stromsparend sind. Da kann jeder sicher noch einen Beitrag leisten. Ich bin nicht gegen Abschaltung von Atomkraftwerken, aber die Ersatzenergie sollte dann auch effizient sein. Es macht nicht Sinn, dass wir da alle 20 Meter ein Windrad aufstellen. Ist auch nicht unbedingt schön. Also von dort her müssen wir genau überlegen, wo wir die Energie herholen. Vielleicht müssen wir sogar einmal diskutieren, die alten Atomkraftwerke abstellen und vielleicht einen Ersatz bauen. Das ist für mich noch zu früh, um zu beurteilen, aber dort ist sicher auch ein Weg.
Kommen wir zur Kultur. Wo gehen Sie hin, wenn Sie Kultur genießen wollen? Oder ziehen Sie es vor, auf Überwachungskameras fernzusehen?
Nein, ich gehe ab und zu mit meiner Frau ins Kino. Wir sind auch schon in einem Konzert gewesen oder im Theater. Das kommt immer drauf an. Aber die Kulturministerin bei mir ist eigentlich meine Frau und ich genieße das, wenn sie etwas organisiert.
Wo liegt bei Ihnen die Grenze zwischen Lärm und Musik?
Es muss in einem vernünftigen Rahmen sein, der Lärm. Es muss so sein, dass alle damit leben können. Es darf nicht einreißen, dass nur die einen darunter leiden. Also die zum Beispiel, die schlafen wollen. Aber es kann auch nicht sein, dass die Jugend, wie in den Ausgang gehen will, immer nur muss Rücksicht nehmen. Also man muss einzelne Plattformen zur Verfügung stellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die Schulhäuser, also die Turnhallen, öffnen ab und zu in anderen Quartieren. Und so verteilt sich der Lärm ein wenig.
Wir kommen noch zum Sport. IBE war seit 1986 nicht mehr Meister. Was werden Sie persönlich als Gemeinderat oder als Stadtpräsident unternehmen, damit IBE endlich wieder Schweizer Meister wird?
Gut, IBE ist ja ein Privatclub wie der SCB ebenfalls. Und dort sind sicher die Leute am Ruder, die mehr vom ganzen Geschäft verstehen als ich. Was ich höchstens vorleben könnte, wäre mit Einsatz für die Gemeinde zeigen, dass mit Einsatz auf dem Fußballplatz man vielleicht auch etwas erreichen kann.
Multikulti-Stadt Bern. Wie integriert sind Sie eigentlich? Können Sie uns einen Wahlkampfslogan in einer Fremdsprache zum Besten geben?
Gut, das habe ich mir nicht überlegt, aber da meine Mutter von der französischen Sprache herrührt, könnte man vielleicht sagen, Worte pour Beat, pour le maire de la ville de Berne.
Und zum Schluss noch ein Zitat aus einem Tatort. Dort hat ein Kommissar gesagt, Politiker würden die besten Mörder abgeben. Sie haben ein dickes Fell, wenig Kontakt zu ihren Gefühlen und einen vertrauten Umgang mit der Unwahrheit. Was sagen Sie dazu?
Ich, als ich in die Politik einstieg, habe ich die Illusion gehabt, man könnte die Politik verändern. Ich stehe zu einer ehrlichen Politik. Ich möchte am Morgen immer in den Spiegel schauen können und sagen, ich habe eigentlich niemand belogen.
Das sagt Beat Schori von der SVP. Er kandidiert für einen der 5 Sitze im Berner Gemeinderat und für das Amt des Stadtpräsidenten. Morgen hören Sie, was die Gemeinderatskandidatin und fast Stadtpräsidentschaftskandidatin Vania Kohli von der BDP zu sagen hat. Sämtliche schon gesendeten Porträts können Sie in unserem Podcast-Archiv nachhören unter www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 24. Oktober. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann geht es unter anderem um eine fiktive linksradikale Terrortruppe. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Wilmar All und Leonie Marti. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.